Hallo, das Linksdrehen Radio begrüßt euch am heutigen Freitagabend und damit möchten wir die Sendung auch schon beenden.
Am liebsten?
Ciao. Am liebsten.
Weil es dunkel ist,
oder? Ja. Ja, weil es dunkel ist und weil morgen Samstag ist.
Und wir sollten uns lieber im Internet treffen. Und
wobei Samstag ist eigentlich immer nach unserer Sendung, ne? Aber
miteinander schreiben, das machen gerade viele.
Schreiben, ja.
Naja, so.
Ist besser als, schreiben ist besser als reden.
Ach so. Schreibend.
Mhm. Mit Großbuchstaben. Mit Großweltmeisterschaft reden.
Richtig, ja. Wir sind heute zu viert, ausnahmsweise.
Viele Themen. Mhm.
Und wir haben uns vor allem das Thema Darts-Weltmeisterschaft auf die Fahnen geschrieben. Das weiß Jule noch nicht. Hallo Jule.
Hi Jens. Hi Robert.
Hallo.
Hi Krex.
Ich wusste es auch nicht.
Sorry. Mhm. Wer hat gewonnen?
Hitler.
Ne, wir haben ja mehrere, also es haben immer zwei Leute untereinander jetzt eine Absprache, was man in der Sendung besprechen will, oder? Was habt ihr euch ausgemacht? Guck mal, jetzt kann man es ja offenlegen, wo die Sendung begonnen hat.
Vielleicht Eisenbahn? Die Umstellung hier Ukraine-Russland, oder? Da gibt es so eine Spurbreite, die anders ist.
Ja, aber ist das dieses Jahr dran?
Ich dachte ja.
Also die haben ja...
Ich dachte, das ist dran.
Die können gerade ihre Staatsschulden nicht mal zurückzahlen und haben das aufs Eis gelegt. Ich glaube nicht, dass da viel...
Wer, die Ukraine oder Russland?
Ukraine.
Ukraine, ja, die hat viele Staatsschulden.
Also die ukrainische Eisenbahn, genauer gesagt.
Ach so, Die Ukraine hat auch Schulden.
Ja, gut.
Viele.
Habt ihr euer Thema jetzt schon abgekrast oder war das jetzt nur der Teaser?
Mich würde das interessieren, wie das dann funktioniert, aber das ist...
Wie vorher, nur nicht so breit.
Und dann gibt es keine direkte Verbindung zwischen Russland und Ukraine
mehr. Die Züge werden aufgebockt und die Unterbauteile werden ausgetauscht.
Da gibt es so Filme auch aus dem Zweiten Weltkrieg.
Das
war
in der transsibirischen Eisenbahn gemacht.
Ja, ja, irgendwie so, ne?
Man darf aber drin sitzen bleiben.
Ja, dann schwebt man so ein bisschen.
Spannend. Cool. Und was ist jetzt interessanter? Darts oder Spurbreite?
Das ist ja, also... Also mich interessiert euer Eisenbahn-Thema natürlich, weil ich, also mit dem Darts-Thema bin ich ja drin. Ne? Das finde ich quasi auch interessant, aber der Neuigkeitswert ist für mich ja dann nicht so. Also kommt jetzt drauf an, was ihr natürlich für Geheiminformationen zum Thema habt. Ne? Worüber wir heute nicht reden, ist quasi morgen. Ne?
Das ist gut.
So.
Also nicht konkret.
Nee. Inhalte überwinden.
Ja. Was macht denn die Darts-Sektion im Roten Stern? Hat die auch schon eine Stellungnahme verfasst?
Okay. Die diversen Abteilungen sind nicht bekannt dafür, vor allem Stellungnahmen zu verfassen, sondern die spielen ja irgendwelche Sportarten.
Die was Abteilungen? Was gibt es noch für Abteilungen?
Na, es gibt die Radsportabteilung. Hat aber eine Stellungnahme verfasst zum Thema Connewitz. Hat die eine Stellungnahme
und
verfasst?
Und das ist kein Sport?
Ach so, die kenne ich aber noch gar nicht.
Die Radsportabteilung.
Jetzt
wird's
verrückt, hä?
Die Stellungnahme, Mensch. Die überholt die des Komplettvereins, aber wir müssen es jetzt nicht auswälzen, um ein Vielfaches in der Positionierung.
In welche Richtung? Ich bin naiv.
Na, die Radsportgruppe positioniert sich schon sehr klar gegen autoritäre Tendenzen für Connewitz, für die Projekte in Connewitz, für die Debatte in Connewitz. Und ich glaube, der Gesamtverein macht das sehr verschwurbelt. Ich würde das jetzt nicht kritisieren, aber...
Zurückhaltend.
Ja, versucht es auszutarieren.
Hat da Dr. Adam Bednarski seine Finger am Spiel?
Nee.
Der ist
ausgetreten.
Der ist ausgetreten, ja.
Das ist wie ein Kneipengespräch hier, oder?
Ja. Naja, Küche. So soll es doch auch sein.
Küche.
Genau. No. Man könnte sagen, die Debatte, die morgen über Connewitz schwebt und morgen nicht ausgetragen wird in Connewitz, die betrifft ganz viele gesellschaftliche Gruppen und auch Vereine im linken Spektrum, auch Sportvereine. Und das ist ja eigentlich gut, wenn man es miteinander ausdiskutiert und ein Spannungsfeld definiert, in dem man sich bewegt irgendwie oder was sozusagen aushaltbar ist oder gut ist oder sinnvoll ist auch für die Menschen, die da irgendwo leben und betroffen sind vom Konflikt.
Wenn ehrlich sein, ich sehe da gar keine sinnvolle Debatte, weil das ist alles ganz einfach.
Sag.
Netanjahu und seine Regierung ist scheiße und die Hamas ist scheiße und der Rest kann sich mal zusammentun und dann sind wir uns einig.
So. Und wir können vielleicht noch hier gegen Waffenlieferungen protestieren. Wissen Sie, ob wir uns darauf einigen können? Da könnte ich mich noch darauf einigen.
Also eigentlich müssten sich alle ganz schnell einig werden.
Ja.
Die Details können wir sowieso nicht beurteilen. Da müssen Experten und Expertinnen ran, die näher dran sind und sich auskennen. Bei allem anderen ist es ziemlich simpel, finde ich.
Und damit können wir
also, wenn's die Sendung beenden, oder? Wenn es um so einen Haltungsmoment geht, wenn es nicht um sozusagen Policy-Fragen geht, das weiß ich alles nicht. In der Haltung, Netanyahu habe ich nichts vor übrig, Hamas habe ich nichts vor übrig, irgendwie alles scheiße da unten und dann gibt es auch keine andere Position dazu eigentlich, finde ich.
Finde ich gut.
Das ist gar keine lange Diskussion, ich brauche gar kein Spannungsfeld. Was soll denn da kommen, außer Identitätspolitik von allen Seiten?
Zumal man auch immer mal wieder das Gefühl bekommt, dass Leute auch davon ausgehen, dass solche Fragen weltpolitischer Natur quasi in Stadtteilen entschieden werden, sozusagen, auf Stadtteilebene.
Ja.
Ne? Naja.
Na, diese Palästina-Gruppen, die hatten ja vor einer Weile auf dem Campus den größten Hörsaal besetzt und haben da irgendwie Rabatz gemacht. Fand ich auch lustig. Da haben sie denken die dann, okay, jetzt ist der Audi Max bei der Uni Leipzig besetzt. Jetzt wird der Netanyahu sich denken, ja, jetzt reicht's. Das ist jetzt so ein Kippo. Das geht jetzt zu weit. Ja, okay. Also, es eigentlich müsste völlig transparent sein, dass es dann nicht irgendwie um die Leute in Palästina geht, weil das denen jetzt gar nicht hilft.
Sondern, dass die Uni nicht mehr mit irgendwelchen Gruppen zusammenarbeiten soll, oder?
Ja, zumal das ja im Wesentlichen Gruppen sind, die regimekritisch in Israel sind. Das trifft auch immer die Falschen so.
Vollkommen richtig. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht eigentlich um so eine Definitionshoheit und das Thema ist eigentlich nur so eine Speerspitze, um seine Ideologie durchzusetzen oder so. Oder seine Vorstellung von Politik und Gesellschaft.
Ja, ich bin jetzt nicht mehr so viel, ich wohne zwar in der Nähe, aber ich bin in Konnewitz nicht viel unterwegs, außer aus Kneipen fast rauszufliegen. Aber so eine Art antideutschen Pro-Israel-Konsens, gegen den es da ja geht, gibt es die? Also, wo ist der, vertritt den irgendjemand noch?
Es gibt ein Bündnis Israel-solidarischer Gruppen, von denen ich mich jetzt auch, wo ich mich jetzt nicht eingruppieren würde, ne? Ob das jetzt so radikal ist. Es gibt tatsächlich antideutsche Kommunisten.
Differenzieren die nicht zwischen der Netanyahu-Regierung und dem Staat Israel?
Das weiß ich nicht.
Weil wenn sie es nicht machen, okay, dann bin ich auch raus. Wenn sie es machen, okay, einverstanden.
Ja. Ich glaube, es gibt einzelne kleine Kleinstgrüppchen, die das tun, aber es ist nicht dominant, würde ich sagen, ne? Und selbst in großen Kulturläden in Konnewitz wird diskutiert, ob das Kufia-Verbot noch haltbar ist. Aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, das müssen die Läden auch für sich ausdiskutieren, oder?
Man kann jedenfalls schwer durch Konnewitz gehen und so wie es Instagram quasi suggeriert, an jedem Verkehrsschild eine Armada von Merkava, Panzer, Stickern und so sehen. Da musst du schon über Jahre, glaube ich, sammeln.
Gut. Toll, haben wir es abgeräumt.
Sendung 535.
Die Demo-Ankündigung habe ich gelesen, da steht ja was von Zionismus drin. Mhm. Dann ich bin jetzt kein genauer Kenner der jüdischen Geschichte oder überhaupt der Geschichte des Nahen Ostens, aber ich habe keinen Winkelzug gesehen, in dem der Begriff Zionismus an der Stelle als Beleidigung formuliert, nicht antisemitisch ist. Mhm. Also es gibt innerhalb der jüdischen Diskussion im Herzl im 19. Jahrhundert Positionen, die sozusagen da anders aufgestellt sind und die Staatsgründung ablehnen, aber das, von dort kommt das Argument ja nicht. Und dann sehe ich keinen, ich weiß nicht genau, wie man diese, also es ist eigentlich ziemlich offen. Ja? Und dann, sorry, aber dann seid ihr nicht mehr für irgendeine Sache.
Aber diskursiv, und das so ein bisschen ist ja deine Strecke auch sozusagen Medienanalyse oder Diskursanalyse, ja, kann man ja. Das ja. Diskursiv wird ja der Begriff Ziofaschismus oder so, oder ja, Ziofaschistin werde ich oft bezeichnet, das ist ja sozusagen. Ja. En vogue, das sozusagen jetzt als Schimpfwort tatsächlich zu begreifen. Am Links entstand auch schon mal, glaube ich, Ziofaschisten. Aber es ist sozusagen, Zionist wird zum Schimpfwort.
So, ja, ne? das finde ich auch interessant. Ja, ist natürlich rhetorisches Bullshit-Bingo, ne? Mhm. Weil, also der Faschismusbegriff verkommt alle beschimpfen sich gegenseitig damit. Mhm. Da tun jetzt Amlinger Nacht war ja auch uns auch keinen Gefallen mit dem neuen Buch zum demokratischen Faschismus, wo ich dann sage, ja, so ich weiß schon, was ihr inhaltlich wollt, aber das ist jetzt eine Enddifferenzierung auf der Begriffsebene, die Verwirrung stiftet. Mhm. Es gab ja mal früher so 5 ganz konkrete Kriterien für einen Faschismusbegriff. Da ist dann zum Beispiel Deutschland ein Radikalfaschismus gewesen und Spanien ab 39 keiner mehr. Also da so belanglos um sich zu schmeißen mit dem Faschismusbegriff, naja, das hilft jetzt auch keinem. Ist halt, man will halt die Leute möglichst hart beleidigen irgendwie und dann aber dann stehen sich halt alle gegenüber und sagen, du Faschist, du bist Faschist, dann bedeutet es auch gar nichts mehr.
Ja, ja, so ist das.
Ist eh alles schwer mit der Bedeutung, ne? Es wird ja in der Debatte auch, Anlass war ja, sind ja angebliche Gewaltereignisse quasi in Konnewitz, ne? Ja.
Jule zieht Leute vom Möbeln durch Konnewitz, na klar, jeden Abend.
Jule?
Na klar.
Ja, ja.
Aber volle Bude.
Habt ihr gesehen, ne?
Genau. Das wird jetzt rausgeschnitten. Ein bisschen mit KI kann man die Enden der Wörter runterheben, dann klingt es nicht wie
Das Satire. Könnte man Leuten auch noch zutrauen, dass sie das tun. Ne?
Ja. Es ist aber schon interessant, dass diese politische Position dann all in geht, was sozusagen den trumpistischen Bullshit-Kram angeht. Ne? Die schrecken dann halt auch vor keinem Fake zurück offensichtlich.
Also aber das sind ja Geschichten, die offenbar so breit kursieren, dass also wir merken das ja quasi im Linksnet, dass das reale Folgen hat, dass Leute wirklich nicht ins Linksnet kommen aus... Weil sie gehört haben, das weiß ich nicht, was auch immer.
Ne? Das ist so unanständig. Ja. Ich weiß, also tatsächlich, wir hatten das ja vorhin schon, ich weiß nicht, was man dagegen tut. Ich glaube, das zu kommentieren, das hat keinen Wert. Weil die sozusagen, die es glauben wollen, glauben es eh. Und die sozusagen, die da kritisch unterwegs sind, lesen schon und denken, was? Mhm. Moment, gab ich jetzt kein Bild von. So, ich habe da, es gibt ja, das hatten wir schon ein paar Mal auch hier. Was ist das Mittel dagegen? Puh, ja.
Aber ist es neu, dass es sozusagen so eine linke Szene da reinreißt? In so
Lügenspiralen.
Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob dieser Verein oder Ex-Verein Handala links ist, würde ich in Zweifel ziehen, ne? Aber viele springen ja da auf, die sich als links verstehen, verbreiten Lügen, hassen im Internet rum, auf Basis dieser Lügen.
Das ist eine Frage der Definition. Ich würde sagen, dass wer solche Mittel benutzt und wer so schamlos ist und so auch Personen verbrennt, ich meine, es geht gegen dich als Person, ne? Das ist für mich, das entzieht sich für mich dem Bereich dessen, was ich links verorten würde. Aber das ist eine Definitionsfrage. Ne? So, Wagenknecht gilt auch irgendwie noch als links. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem oder so ein...
Nennt sich zumindest selbst so, davon muss man erstmal ausgehen.
Ja. Ne? Der Stalinismus war irgendwann auch mal links, also hat auch noch irgendwie so eine Positionsverordnung. Also es ist sozusagen, was heißt links, ist schwierig. Ich würde dann gerne sozusagen nicht mehr aus historischen Elementen links wirtschaftspolitisch oder wie auch immer identitätspolitisch verorten, sondern ich würde bestimmt Definitionen veranschlagen und dann wäre das sowas. Wer solche Mittel nutzt, zählt für mich nicht dazu. Und die Demo-Ankündigungen, die sprießen so, da sprießt sie aus allen Poren. Das hat für mich mit linker Politik, wie ich sie mir aus ethisch-moralischen Aspekten heraus vorstellen will, nichts zu tun. Sorry, die nennen sich dann vielleicht so und haben wieder ein Bezeichnungsproblem. Ja.
Aber wenn ich sozusagen jetzt mal ein bisschen weggehe vom 17. Januar, also von morgen, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Entwicklung so ist, dass es sozusagen so eine Durchsetzung einer undogmatischen Linken oder dass der Vorstoß von autoritären Ideen, Rückgriffen auf, du hast gesagt Stalinismus, auf sozusagen sehr einfache Einpunktlösung auf hierarchische Ideen, auf dem Vormarsch ist und sich vielleicht durchsetzen wird, oder ich weiß nicht genau, wie man.
Na, es ist als politisches Mittel unheimlich effektiv. Das sehen wir schon seit einer ganzen Weile. Die ganze Politisierung von rechts funktioniert so, der Ausländer ist schuld, das ist nicht messbar, nicht sichtbar. Es verfängt, es produziert Affekte. Was aber damit auch einhergeht, ist, dass man sozusagen, wenn man Standards so kaputt macht, werden andere Aussagen ja auch unglaubwürdig. Also sowas wie Definitionsrecht der Frau. Ja, wenn ich die ganze Zeit Bullshit kursieren lasse, dann kann auch keine Frau mehr einen Mann anzweifeln und dann sagen, der hat da irgendwas gemacht, weil es immer Bullshit-Verdacht hat. Also es wird zumindest schwieriger, welche Aussage kann ich wann wie glauben, wenn man sozusagen die ganze Zeit so ein Misstrauen oder so Argumentation bringt, die Misstrauen streuen müssen, dann wird es immer schwerer, noch irgendwas zu glauben. Mhm. Wenn dann wirklich was vorgefallen ist, also Jule, wenn du dann wirklich, weil die falschen Drogen falsch wirken, jemandem aufs Maul haust, ich würde der Aussage nicht mehr glauben. Ja? Ich würde auch dem Videobeweis nicht glauben, weil es vielleicht dann doch, also sozusagen, die Verunsicherung wird auch eine Linke dann erfassen. Ja, wer hat was gesagt? Ja? Die hat das gesagt, ja, vielleicht auch nicht. Wenn man gar nicht mehr darauf vertrauen kann, dass da irgendjemand redlich bleibt und sagt, naja, Moment, ich weiß schon, es ist belastbar, was ich da erzähle. Wo das hinführt, keine Ahnung. Zur Darts-WM.
Das Video von KI-Jule, das
gibt es leider nicht mehr. Jetzt sind wir schon voll eingestiegen. Wie sollen wir das nochmal zurückdrehen?
Wir können Werbung machen.
Wohin zurückdrehen?
Na, wir haben jetzt so im lokalsten, eigentlich muss man da satirisch drauf gucken, Konflikt begonnen. Aber die Weltlage ist ja eigentlich eine crazy Weltlage, oder? Was hat Trump zuerst gemacht in diesem Jahr?
Na, die ersten 7 Tage waren für die USA, würde ich sagen. Es war ja effektiv nur ein Wochenende, wo das alles passiert ist. Stichwort Venezuela, dann der Mord den ICE-Agenten an der Frau mit 3 Kindern und einer Lebenspartnerin. Trump zählt jetzt auf Kolumbien, Kuba, Grönland, Kanada, so als weiteres
Interessengebiet.
Ja. Wir haben die ganzen Chefs der, also wirklich, glaube ich, ungegendert Chefs der Ölkonzerne, die neulich im Weißen Haus waren und sich in Venezuela untereinander definiert haben, aufgeteilt haben. Also genau, das war alles so in Wochenenden in den USA. Jetzt haben wir die Rücktritte von ganz vielen Staatsanwältinnen in Illinois und dem Staat, wo Minneapolis liegt.
Minnesota,
die,
ja.
Minnesota, die aus Protest sozusagen aufgrund der Trump-Regierung zurücktreten. Aber also das waren viele, hab ich jetzt nicht mehr, 14 Leute oder 15 Leute.
Wir haben die Ankündigung von Tim Walz, die Nationalgarde gegen ICE einzusetzen.
Gegen?
Mhm. Der hat mobil gemacht. Die sind quasi schon, die stehen Gewehr bei Fuß in der Kaserne und warten nur auf den Befehl. Also ob das jetzt passiert, weiß ich nicht.
Aber. Und warum? Also mit welcher Begründung?
Weil ICE halt Unruhe stiftet und Gewalt verübt und sozusagen die Communities kaputt macht. Und der hat sozusagen seine eigene Nationalgarde gegen ICE in Stellung gebracht. Das ist, glaube ich,
das ist doch aber verrückt. Ja.
Naja, ich finde es ja im Prinzip richtig. Ja. Es ist nicht erstmal ein rhetorisches Gebaren, aber der ist sozusagen Oberbefehlshaber von der Bude. Das ist also nicht, das ist mehr als ein mediales Manöver.
Und das ist sozusagen.
Keine Ahnung, wo das hinführt.
Das ist konzertierter, kräftiger Widerspruch quasi. Mhm. Wahnsinn. Aha. Also untersteht da nicht Trump? Oder?
Da, ja, am Ende schon, ja.
Okay.
Achso, dann haben wir noch es gibt jetzt Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft gegen den Chef der US-Notenbank, was aber auch nur Sinn ergibt, wenn man sich bedenkt, dass Trump seit ungefähr Anbeginn seiner zweiten Amtszeit den loswerden will.
Weil der ja im Mai rausgeht und Trump keinen neuen berufen.
Ja.
Die Uhr tickt.
Ja.
Ach so, und so kann man das Verfahren noch ein bisschen beschleunigen, oder was?
Na, ich glaube, das ist Trump einfach schon ein Anliegen, dass der einfach nicht qua ehrenhafter Entlassung rausgeht.
Und was soll man jetzt dazu fragen? Wie soll man das abstrakt fassen?
Was dort passiert? Faszinierend finde ich schon, mit welcher Vehemenz die Akteure um Trump, die Naomi, wie heißt ich habe die Namen gerade nicht drauf, mit welcher Vehemenz die sozusagen das Selbstverteidigungsargument für den Indianapolis-Fall machen, wobei alles Videomaterial dagegen spricht. Also es wäre jetzt gar nicht so schwierig zu sagen, ja, da hat ein ICE-Agent Scheiße gebaut. Man könnte den persönlich blamen, das widerspricht nicht dem Auftrag von ICE. Das wäre jetzt ich will den Auftrag von ICE nicht verteidigen, nur um Missverständnisse zu vermeiden. Es wäre jetzt sozusagen gar nicht so schwierig zu sagen, ja, das war nicht so richtig in Ordnung, da zu schießen. Aber die müssen selbst point blank 3 Schüsse ins Gesicht rechtfertigen. Also sozusagen das Maß an Bullshit, an Vehemenz im Bullshit, das ist schon, das kennt offenbar gar keine Grenzen. Aber irgendwann muss das doch mal zusammenfallen. Irgendwie, weil das. Also.
Die Rücktritte der StaatsanwältInnen? Hat das reale Folgen dann sozusagen? Oder ist das so, lacht sich dann Trump wieder ins Fäustchen und sagt, na gut, dann kann ich die Posten neu besetzen?
Ja, ich weiß nicht, wie die besetzt werden tatsächlich, wie das funktioniert, sowas. Es gibt ja die Bundesrichter, die werden ja tatsächlich von den Regierungen.
Und vom Senat bestätigt,
ja. Ja, aber genau, was das jetzt für Auswirkungen hat, das weiß ich nicht. Das ist
zu frisch alles noch.
Also im Großen und Ganzen war deren Statement sowas wie, nee, diese Ermittlung gegen die Frau, das ist zu sehr Bullshit, damit wollen wir nichts zu tun haben. Genau.
Und deswegen, gegen die Lebensgefährtin, ne? Von der
erschossenen,
ja.
Ja.
Okay. Victim Blaming, ja. Mhm. Was ich mich frage ist, wenn bei einer angenommenen Machtübernahme der AfD im Bund, droht uns sowas auch? Ich meine, oder sind die Institutionen hier ein bisschen strukturell geschützter, als dass man sie nicht ganz so schnell kapern kann? Ich meine, ICE ist in 10 Jahren die mit Abstand reichste Institution im Polizeibusiness. Ich habe die Zahlen vergessen, aber es ist absurd, wie viele Milliarden da reinfließen. Die fließen vom FBI weg, von allen Landesbehörden weg. Alles fließt in, also muss man sowas hier auch befürchten?
Eine neue Zusatzpolizei quasi.
Ja, die gibt es ja schon länger, aber mit unglaublicher Macht ausgestattet. Und da hast du da die ganzen toxischen Männer, interessanterweise auch Latinos und Schwarze, was ich dann immer ganz verwirrend finde, die aber sozusagen alle freie Hand haben. Müssen wir mit sowas auch rechnen? Also zum Beispiel bei einem Landtagswahlsieg der AfD oder Übernahme, weil sie von mir aus um die 50% kriegen, weil dann sozusagen der typische Polizist von den Ketten gelassen wird?
Naja, es gab ja schon mal die mehrfach in Sachsen diese Bürgerwehren, wo mit ganz kurzen, also die von der Polizei ausgehend Bürgerwehren.
Ehrenamtspolizisten.
Die Ausbildung war sowas wie 6 Wochen, 8 Wochen, ich weiß nicht mehr genau.
Klar, müssen jetzt schon keine Strafverfolgung fürchten, nicht wirklich, das wäre dann nochmal eine Stufe härter. Also vielleicht muss man sorgenvoll dahinschauen, sozusagen als Blaupause für das, was hier auch passieren kann. Auch wenn die Institutionen und die Gewaltenteilung hier ein bisschen stabiler ist als in den USA.
Ja, würde ich auch sagen, oder?
Ja,
oder scheinbar.
Es ist zumindest schwerer, der Weg ist weiter. Die Leute, die damals die Verfassung geschrieben haben, die haben das ganz gut angestellt.
Wobei, man hat glaube ich, würde ich sagen, ein Beispiel gesehen im letzten Jahr, was ja dann doch sehr USA-mäßig drüber kam, Stichwort die Bundesverfassungsrichter in den USA, als die Verfassungsrichterin nicht eingesetzt wurde, weil, ich habe es vergessen.
Rosius Gersdorf wegen ihrer Abtreibungsposition oder
ja,
ihrer...
Das war ja eine Shitshow, sondergleichen.
Es war vor allem eine Shitshow, weil sie im Rahmen eines sozusagen vom Bundestag angestoßenen Abwägungsverfahrens zum Thema Abtreibung einfach eine Position eingereicht hat, eine juristische, ne? So vollkommen random. Also es gibt vollkommen legitim ihre Position, also politisch sowieso, aber sie hat einfach juristisch das gemacht, was von ihr gefordert war.
Also es gibt schon einen strukturellen Unterschied, Präsidialsystem versus Repräsentationssystem, was wir hier haben. Das ist robuster gegen Machtaneignungen. Die Franzosen kennen das auch anders, die ja schon seit wie vielen Jahren im Ausnahmezustand offiziell leben. Also die Präsidialsysteme sind einfach massiv anfälliger für Machtaneignung oder für Machtkonzentration. Trotzdem, ich glaube, sollte man da schon drauf achten, weil sozusagen das ist die Richtung.
Ja.
Wobei mich immer wieder irritiert, wie in welchem Maß Selbstschädigung in Kauf genommen wird. Weil es, also ja, die Wirtschaftszahlen aus den USA sind ziemlich erstaunlich gut. Das hat ganz viel damit zu tun, dass da ganz viel Venture Capital in KI-Tools reinfließt. Also da wird sozusagen die Zahlen entsprechen, die repräsentieren nicht sozusagen die ökonomische Gesundheit des Landes. So, die, auch wenn das GDP um 3,4% gewachsen ist im letzten Quartal, da geht sehr viel sozusagen auf Dinge, die dem typischen Amerikaner jetzt gar nicht zugutekommen. Mhm. Aber das Maß an Selbstschädigung, wenn man sozusagen die Binnenökonomie, die Landwirtschaft durch diese brutale Abschiebepolitik so schädigt, das muss also sozusagen die Rationalität von Reinrassigkeit versus Ökonomie. Gerade, dass das in den USA so weit kippen kann, hätte ich jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht, weil das ökonomische Argument stärker sein müsste. Es geht weiter, als ich gedacht hätte, aber es muss, auch da würde ich sagen, muss es doch irgendwann an Grenzen kommen. Es gibt dann Zuspitzungen an allen Fronten. Die US-Landwirtschaft liegt da nieder.
Ja, und Trump stellt sich hin und erzählt, wie erfolgreich die Lebensmittelpreise im Einzelhandel für Verbraucher gesunken sind.
Was nicht stimmt.
Also das Gegenteil ist halt der Fall. Und was ich gestern erst gehört habe, das fand ich ganz interessant, Stichwort Nvidia, eine US-Bude, die gerade durch die Decke geht wegen KI primär. Nicht, weil sie selbst KI macht, sondern weil sie eben die Grafikkarten und die speziellen Prozessoren dafür herstellen. Die sind ja eigentlich gestartet als eine Bude, die vor allem Grafikkarten für Gamer, für Leute, die am Computer spielen, herstellen. So, das war ja Brot- und Butter-Zeug. Und das wird ja alles auch sehr viel teurer. Wir reden jetzt über 2.000 bis 5.000 Dollar für eine High-End-Grafikkarte heutzutage. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die müssen aber gar nichts an dieser ganzen Sache ändern, weil 10% in den USA der Leute, die Sachen kaufen, zum Beispiel von Nvidia, sind für 50% des Umsatzes von Nvidia verantwortlich. Das heißt, die können auf die 90% mit geringen 90% mit den geringen Einkommen im Prinzip scheißen, weil 50% kommt eh nur von den übelst reichen Leuten. Das fand ich spannend.
Das also die strukturelle Eskalation der Scheren, auch das muss irgendwann zu einem Zusammenbruch, also das kann ich mir auch strukturell längerfristig nicht vorstellen. Zumal selbst wenn KI dann sozusagen diesen Edge erreicht und sozusagen produktiv einsetzbar wird, das ist ja noch, so gut ist das Zeug nicht, ne? In bestimmten abgegrenzten Bereichen vielleicht im Allgemeinen nicht, aber nehmen wir mal den Fall an, das wäre so, dann setzt du ja ganz viele geistige Arbeiter in der Mittelklasse frei, die dann aus dem ökonomischen Betrieb rausfallen, die kein Einkommen mehr haben. Das ist aus kapitalistischer Perspektive, was sozusagen Zirkulation und Binnenmärkte angeht, wo soll das hinführen? Also die 10 oder die 2, 3% oder 10% der Superreichen, die können ja gar nicht so viel verstoffwechseln, dass es eine Ökonomie am Laufen hält. Also wenn dann irgendwie alle arm sind und 2-3% superreich, das geht irgendwann, also das muss auch irgendwann dann mal zusammenkrachen, weil wer soll denn noch das Geschirr wegräumen? Ach, so ein Roboter macht. Also ich verstehe es ökonomisch auch alles nicht mehr.
Glaubst du an das Glücksversprechen von KI? Also in dieser Gänze? Also ich habe mich jetzt darauf irgendwie versteift, dass es erleichtern kann, aber auf jeden Fall nicht im großen Maße Menschen sozusagen.
Nee. Also ich würde sagen, wenn man Alex Karp und Sam Altman zuhört, kriegt man schon mit, dass das sozusagen die Vorboten der großen Krise, weil die Blase platzt, ist.
Ja, das ist das
andere.
Weil
die sozusagen immer mehr in so einen mythisch-religiösen Weltrettungstonfall überwechseln, wenn es um KI geht.
Ja.
Und diese General Artificial Intelligence, das ist ja, also sorry, vielleicht weiß ich da was nicht, aber ich halte das für auch strukturell unmöglich. Ja? Also gibt auch eine Menge Wissenschaftsbeiträge, die sozusagen da so an Kappungsgrenzen kommen. Also immer noch mehr sozusagen Rechenleistung, noch mehr Layer wird es nicht bringen, weil sozusagen die Kurve flacht ab. Aber das wird halt mythologisch überladen. Das interessiert
definitiv.
Das interessiert nur sozusagen die Mehrheit auch in den USA nicht, weil die haben andere Probleme im Regelfall. Mhm. Ja?
Na, es gibt spezielle Anwendungsgebiete, wo halt tatsächlich KI sozusagen Wissenschaft und uns beflügeln könnte. Also das Hauptbeispiel ist immer wieder die Krebsforschung. Also wenn wie man Proteine faltet und so. Ja. Wenn das eine KI übernimmt, das ist halt, da kannst du Jahre einsparen an Forschung. Das ist halt übelst geil und so. Genau, aber ansonsten, was so tatsächlich ist ja dem Kapitalismus ist da ja die Qualität egal im Moment so, ne? Es gibt ja vor allem in den USA schon ganz viele Online-Outlets, die ja tatsächlich schon massenhaft die Leute entlassen haben und einfach sozusagen LLMs auf ihre Webseiten stellen und die dann die Artikel schreiben, also vor allem Sportberichte, Wetterberichte, ne? Alles, wo man nicht viel braucht. Ja, im ganz großen Stil teilweise. Ja. Und Gaming, bei Gaming zum Beispiel auch, ne? Gaming ist die erfolgreichste, glaube ich, Unterhaltungsbranche, da wird mehr umgesetzt als bei Kinofilmen und so. Und da werden auch massenhaft Studios geschlossen, Leute entlassen, weil du mit KI zum Beispiel einfach Assets generieren lassen kannst. Du brauchst ja nicht mehr Leute, die zeichnen können oder 3D-Renderings verstehen, weil das kannst du in der KI machen lassen. Ja. Glücklicherweise sind die meisten Leute, die das kaufen, was das angeht, noch sehr skeptisch. Also du kannst ganz einfach einen Shitstorm heutzutage provozieren, indem du einfach zugibst, dass dein Game mit KI erstellt wurde. Dann geht's ab in den Foren.
Aber in der nächsten Generation wird es einfach egal sein.
Maybe. Ja. Ich habe gestern den schönen Take gehört, Human Made wird das neue Biosiegel. Das fand ich toll.
Ja, ja. Ja,
das haben Menschen gemacht. Oh, geil.
Aber mir wird auch immer erzählt, so im Juristereibereich gibt es wohl eine Berechnung. Grüße an den, der mir das immer erzählt. 70-80% der Leistung eines Juristen können durch KI generiert werden. Und wenn man mit Anwältinnen spricht, sagen die, das ist totaler Humbug. So, ne? Es ist einfach nicht ersetzbar.
Das ist theoretisch machbar, wenn man sozusagen eine spezifische, abgegrenzte und mit einem bestimmten Datensatz gefütterte KI trainiert und die Ergebnisse überprüft. Wir haben sowas gerade in der Uni im Kleinen gemacht mit einer bestimmten Vorlesung.
Für einen Teilbereich.
Für einen Teilbereich.
In dem Fall zum Beispiel, den du hast. Ne?
Aber es gibt ja ganz viele von KI erstellte Gutachten, die auf Gesetze sich beziehen, die es gar nicht gibt. Ich fand dann die Überlegung lustig, was ist, wenn beide Seiten und der Richter auch KI nutzen? Da gibt es ein Gutachten von einer Anwaltskanzlei mit Gesetzen, die es nicht gibt. Die Gegenkanzlei reagiert darauf mit Gesetzen, die es nicht gibt. Und der Richter schreibt eine Urteilsbegründung mit Gesetzen, die es nicht gibt. Spannende Vorstellung, oder? Dann haben wir irgendwie ein Rechtssystem, was komplett in so einer virtuellen Welt unterwegs ist.
Das wäre ja auch denkbar. Vielleicht wäre es gerechter oder so. Da fällt mir dazu ein, in der FAZ gab es einen Beitrag, dass so ein Mensch, dessen Bürgergeld gekürzt werden sollte, habt ihr das vielleicht auch gelesen, sich komplett sozusagen verteidigt hat mit einer KI und der hat am Ende obsiegt vor dem Gericht und dem wurden die Leistungen dann nicht gekürzt. Und mir fällt noch ein, in Albanien habe ich in einem Podcast gehört, in einem seriösen Podcast gibt es eine KI-Ministerin. Also nicht für KI-Zuständige, sondern eine KI, die Ministerin ist, ne?
Oder das ist Marco Wikling.
Ja, das sollte sozusagen
wie so eine Art Petitions-KI, ne? Also da.
Da geht es um Beschaffung, Infrastruktur, das sollte Korruption vorbeugen, sozusagen. Dass es sozusagen nicht menschlich irgendwie manipulierbar ist, sondern kalkulierbar.
Aber es ist schon interessant, der Wert dieser Unternehmen, bei Anthropic ist es wirklich noch am besten, OpenAI, auch Google, in diesen Bereichen ist ums Hundertfache höher als der eigentliche Revenue, als der eigentliche Cashflow, als die Einnahmen. Also die kommen ja nicht hinterher. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass die jetzt gerade im großen Stil Healthcare sozusagen über KIs anbieten. Das ist der neueste Move anstatt Anfang des Jahres. Und was habe ich letztens gelesen? Bei Grok, das ist die KI von Musk, die produziert sie ungefähr 7000 Nacktbilder von Menschen pro Stunde.
Okay. Und davon sehr viele unter 16.
Und das sind natürlich sozusagen Attraktoren, die sozusagen Effekte mitbringen, was die Leute an der KI hält. Also Redlichkeit wird da über Bord geworfen, weil wenn man Geld verdienen will, braucht man andere Tools. So, und das ist auch so ein Indikator dafür, dass jetzt sozusagen, dass es die Entwicklung jetzt nicht so brillant aussieht in den nächsten Jahren, wenn man darauf zurückgreifen muss.
Mein Gott.
Ja, beim Stand der LLMs fällt mir jetzt dann immer wieder auf, wir wissen gar nicht, ob man Zeit spart, ne? Weil man muss wirklich alles überprüfen. Und das zeigt da relativ gut noch die Grenzen dieser Sprachmodellierung auf, ne? Wenn man, also selbst die einfachsten Dinge relativ dann schnell rausfindet, okay, es ist Quatsch, was die KI da aufgeschrieben hat oder das Sprachmodell.
Mhm. Es sei denn, man prüft einfach nicht und nimmt es, als wäre es wahr.
Dann spart es Zeit,
aber ist halt falsch. Mhm. Oder wahrscheinlich, oder wenigstens möglicherweise falsch. Mhm. Ich glaube, darauf läuft es eher hinaus. Mhm. Ja. Wer überprüft denn noch und warum?
Ja. Beim CCC-Kongress, bei dem ich nicht war, aber ich habe mir so ein paar Panels angeguckt, wurde auch immer wieder auf die Ökobilanz oder auf die Klimaschädlichkeit hingewiesen. Das war immer so ein Move, auch so ein vorwurfsvoller.
Zu Recht, ja.
Ja, aber keine Ahnung.
Ja, das ist also, wir haben kleine Atomkraftwerke, die Google für seine Dings baut. Wir haben teilweise absolute Trinkwasserprobleme in Gegenden, wo jetzt schon Google ein OpenAI-Rechenzentren hingebaut hat, weil du extrem viel Wasser heutzutage für Rechenzentren brauchst, für die Kühlung. Mhm. Und so. Und das, genau, das wird ja immer nur weiter gebaut und ja, das wird noch richtig unangenehm. Ja.
Cool.
Können auch mal eine Entspannung machen.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viele Themenbereiche abgeackert, die so hoffnungsvolle
toll
Aussichten fürs Jahr uns bieten.
Es gab vor zwei Jahren im Hygienemuseum eine interessante Ausstellung zu KI. Und da gab es dann auch am Ende, wie das immer so ist, so den Teil zur Ethik, wie Politik das einhegt. Aber ich glaube, das ist auch schon überkommen. Mhm. Die war toll.
Ich habe mich ja noch lange gewehrt, sozusagen auch in Textform, dass man das überhaupt Intelligenz nennt, weil das ja im Prinzip bedeutet, dass man die menschliche Intelligenz als Abziehbild einer maschinischen Intelligenz konzipiert und nicht umgekehrt, weil das Hirn funktioniert ja grundsätzlich anders. Mhm. Oder zumindest nicht auf die gleiche Weise. Und vor allem gibt es so widersprüchliche Kompetenzverteilungen. Also die Maschinen können haufen Sachen, die wir nicht können, so Rechenaufgaben, aber sie können ganz einfache Sachen nicht, die wir können. Mhm. Aber das ist ja auch verlorenes Land. Ne? Man braucht darüber nicht mal diskutieren. Also ich würde eigentlich sagen, man darf das gar nicht KI nennen, aber das ist ja okay. Geschenkt.
Können wir machen. Ja, lass uns das anders nennen.
Das war mal noch eine Zeit, da hat man gedacht, man kann doch irgendwas dagegen ausrichten, aber das heißt halt jetzt KI. Dann ist es auch egal.
Ja, aber LLM ist ja eine gute Alternative, finde ich, ne? Also für das, was, weiß ich nicht, Google macht oder so. Ne?
Mich irritiert, ich meine, das ist ja euch nichts Neues, aber diese Maschinen, bei Krebsforschung mag das genau seine Funktion haben, aber bei Universal Intelligence oder bei General Intelligence, es geht ja immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist kein Wahrheitsmaß, ist kein Realitätsmaß. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, auch in meinem Umfeld, in bestimmten Bereichen, das juckt die Leute irgendwie nicht.
Mehr.
Weil es macht so einen substanziellen Unterschied. Nur weil was viel da ist, ist es nicht richtig. Es kann richtig, also wir brauchen doch trotzdem noch, aber das ist so wie, aber funktioniert doch. Also das ist mein Verdacht, dass da so eine, dass so eine Resilienz gegen so ein eigentlich schwerwiegendes Argument zu beobachten.
Mhm. Auf jeden Fall.
Hallo.
Es ist halt, man kratzt ja auch die Ehre der Medienkompetenz der Leute an, so, ne? Also viele fühlen sich dann so auf den Schlips getreten, wenn man halt darauf hinweist. Weil viele sagen ja auch so, natürlich überprüfe ich das und ich habe das gegengecheckt, aber das ist halt einfach nur so ein Satz, der da, ja. Es gibt ja jetzt auch eine ganze Generation, die damit aufwächst, das ist ja auch spannend, so, ne? Die das gar nicht anders kennt.
Beängstigend, aber ja.
Wikipedia zum Beispiel hat, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber hat Milliarden an Aufrufen letztes Jahr verloren, die also überhaupt nicht mehr zu Wikipedia finden. Mhm. Zum Beispiel dadurch, dass Google ja jetzt automatisch immer diese LLM-generierten Zusammenfassungen von Suchanfragen macht, wo teilweise unglaublicher Stuss drin steht.
Ja, ja. Ja.
Aber die Leute kommen dann nicht mehr dazu, dann überhaupt auf den Artikel zu klicken.
Und in vielen Situationen kann man nicht prüfen, ob das stimmt. Wir standen an einem deutsch-tschechischen Grenzgebiet auf der Grenze und haben mal geguckt, was Google sagt, was ist jetzt mit Grenzkontrollen, März und so. Da hieß es, es gab auffällig viele Grenzübertritte, ist falsch. Und es gibt jetzt auch in diesen Regionen Grenzkontrollen, ist falsch. Wir standen genau auf der Grenze, es gibt da nirgendwo eine Grenzkontrolle. Aber wenn ich nicht da zufällig in der Nähe bin und nicht schon kritisch genug bin zu wissen, dass man in Grenzübertritten in diesem Bereich ist, das ist halt die Arbeiten da und da. Es ist eine Region. Mhm. Dann glaube ich das vielleicht, dass es wieder ein paar zu viele Eisländer gab, die haben die Grenze. Und also, ich brauche ja immer eine Quelle und ein Interesse daran, zu prüfen, ob das, was da erzählt wird, stimmt. Und an ganz vielen Stellen gibt es gar keinen Grund dafür. Man nimmt es einfach so mit. So.
Das wird einfach verlernt, oder? Quellen anzuschauen oder sozusagen Informationen abzuwägen.
Das könnte auch in die genau andere Richtung gehen, wenn es das erste Mal wehtut. Ich meine, mit meinem Navi nach Weimar gefahren, das Navi hat mich, ich sollte links abbiegen, da war ich auf dem Friedhof, da liegen Goethe und Schiller, also nicht irgendein Friedhof.
Aber passt ja für Weimar.
Das passt zu Weimar und ich dachte aber, das Navi hat jetzt gerade Mist gebaut. Ja, das konnte ich, also wenn sozusagen wenn die Maschinen, auf die man sich verlässt, das erste Mal einen vor die Wand fahren lassen, weil man sich irgendwas verlassen hat, sowas wie viele Montage hat das, wie viele Monate mit 5 Montagen gibt es nächstes Jahr? Und dann baut man irgendwie Bockmist, dann wird man vielleicht auch sensibilisiert dafür. Das könnte auch in die Richtung gehen.
Bei uns vielleicht, oder?
Ja, auch bei den jungen Leuten, wenn die bei ChatGPT nachgucken, wie sie verhüten, und dann steht da irgendwas und dann stimmt das nicht und sie sind schwanger, dann werden sie denken, also jetzt mal
gutes Beispiel. Ein
ziemlich drastisches Beispiel, aber es ist ja nicht abwegig, wenn die Maschine nicht sagt in der Zeit, sondern in der Zeit, was eh immer so unklar ist. Also da gibt es ja viele, viele Anwendungsfälle, wo das sozusagen schief gehen kann. Ja. So, noch ein Schnaps ist schon okay.
Du müsstest eigentlich noch fahren können.
Ja, ja. Müsste gehen. Ja.
Echt, ob das Leute machen, ja? Nach dem fünften Bier irgendwie.
Dass wir jetzt rein, wirklich komplett ausgedachtes Beispiel. Ja. Wir haben dafür keine Evidenz.
Okay, dass, gut.
Dass ChatGPT dir da gute Antworten liefert. Aber die ja, ist, immer sehr wohlwollend, ne? Der Fragerin gegenüber.
Ja.
Das irritiert ja auch hart, diese Überzeugtheit.
Ja, ja.
Der LLM ist.
Wenn sie dann immer sagen, ja, tut mir leid, wenn man sagt, das hat jetzt nicht hingehauen, ich hätte es gern so und so, ja, tut mir leid, ich habe es jetzt korrigiert. Und dann ist der gleiche Scheiß wieder da. Ich habe das mit ChatGPT mal in so einer Schleife gehabt. Ich habe dann mal in Großbuchstaben diese Maschine angeschrieben. Weil sie 6 und 8, die konnte 6 und 8 nicht auseinanderhalten.
Das ist aber auch schwierig. Ja. Für mich als Brillenträger.
Okay. Ja.
Da scheiterst du immer beim Sehtest, ne? Das sind genau die 10 Zimmern.
Ja. Wir machen schnell eine Werbung. Maschracke, das Motto des Abends.
Ah, oh, Maschracke. Maschracke. Wir erzählen euch dann noch ein bisschen Maschracke.
Was genau. Ist Maschracke? Allein zu zweit Audio 8.
Gutes Wort einfach.
Scheint die aktuelle Single zu sein.
Yes.
Da kommt wahrscheinlich ein neues Album, habe ich gehört.
Also mit
Oh ja, es dürfte im März soweit sein.
Ist nicht zu empfehlen.
Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mit dem schönen.
Wir machen parallel.
Ja, das geht klar nicht, glaube ich. Da müssen wir links und rechts die Stereo-Kanäle.
Also, wir reden gerade noch über das Album. Aber worüber redet ihr?
Instagram ist sozusagen...
Wir müssen aber gleichzeitig reden.
Instagram ist die
Verkürzung. Das neue Album erscheint.
Ist die Verkürzung von Botschaften. Also Leute verlernen Texte, komplexe Sachverhalte zu erfassen, weil sie bloß noch 3 Slides klicken und da steht alles drauf.
Mhm.
Entschuldigung, im März.
Es muss sozusagen mundgerecht ganz schnell als Bild kommunizierbar sein.
Und bei Instagram sind auch Links nicht anklickbar, das ist der Witz, ne? Sonst würden Leute vielleicht zu einem längeren Text...
Vor allem würden sie dann die Plattform verlassen, das soll ja verhindert werden.
Ja.
Ich verstehe Social Media überhaupt nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr... Warum machen da... Also auch diese Blue Sky ist ja so ein linksliberales Nest von grünen Leuten. Auch da verstehe ich überhaupt nicht mehr, was die da machen. Also
ich wurde auch schon angefeindet inzwischen bei
Blue Sky. Ja, immerhin. Das kommt mir fast wie ein Fortschritt vor.
Das ist so dein Qualitätsmarker für Social Media.
Eher so ein Abfallmarker. Aber.
Merz erzählt irgendwelchen Quatsch und dann muss bei Blue Sky, zumindest in meiner Timeline, da muss jeder das einmal kommentiert haben. Das ist aber schlimm. Wenn es nicht alle einmal gesagt haben, dann haut das nicht hin.
Aber das war bei Twitter auch schon so oder bei X. Oder?
Fürchterlich. Ja. Ich weiß nicht genau, warum man da was posten sollte. Ich poste mal alle 3 Wochen mal irgendwas. So. Ich verstehe es nicht mehr. Es klärt doch nichts auf.
Und was hast du bei X gemacht?
Das habe ich eine Zeit lang intensiver betrieben. Dann habe ich gedacht, da habe ich erst...
Aber warum?
Als es noch Twitter hieß.
Sagen wir so, ich würde es andersrum anfassen. Ich habe es gelassen, als ich gemerkt habe, dass ich hier irgendwas twittere, weil ich denke, ich will dafür Likes und Retweets haben.
Hm.
Als ich sozusagen diesen Ego-Effekt hatte, habe ich meinen Account stillgelegt.
Mhm.
Weil ich habe gemerkt, das kann einen schon so einfangen. So dieses, das ist schon so ein geiles Gefühl, wenn du irgendwie 20, 30 Mal, ich habe jetzt keine großen Kanäle gehabt, aber dann habe ich überlegt, wofür ist es eigentlich da? Um die politische Welt aufzuklären? Ja, nee, nicht wirklich. Ja. Ich habe dann jetzt mich mit Lichti aus Dresden immer mal angelegt, weil der pöbelt ja auch nur sinnlos rum. Ja. Also alle, die böllern, sind irgendwie Abschaum. Das war nicht das Wort, aber sowas Ähnliches.
Okay. Mhm.
Und ich dachte, ja, ich bin jetzt kein Freund von Böllern, aber du tust der Sache jetzt nichts Gutes, indem du alle, die böllerst, sozusagen gleich mal offendest. So, ne?
Mhm.
Der hatte also so von der Kommunikationskultur hat er auch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Ja gut,
da kann ich die Inhalte von der
Ukraine.
Ja, das ist nicht neu, ich weiß schon, aber ich verstehe echt nicht mal, warum man das macht. Also außer für so ein, das Einzige, was ich sehe, ist dieser Ego-Boost, dieses sozusagen, diese Gier nach Anerkennung, die man messen kann in Retweets und Likes. Das verstehe ich, das finde ich sozusagen, ich kann das nachvollziehen, ich finde es trotzdem irgendwie unehrenhaft. Blödes Wort. Politisch hat das gar keinen Effekt mehr. Überhaupt nicht. Das hilft gar keinem, bei nichts.
Mir fällt das auf, bei weiß nicht, wie ihr das findet, so bei der Linken, bei der eigenen Partei, so bei den Leuten, die jetzt im Bundestag sind, auch teilweise überrascht. Ich glaube, da ist so, da werden so krasse Statements dann immer auf Instagram oder was weiß ich gepostet und da geht es auch so um, wer hat die meisten Likes, ne?
Mhm.
Aber der Diskurs oder die Auseinandersetzung, also irgendwie das Streitbare oder das Zeigen, wie Politik funktioniert oder Aushandlungsprozesse, das geht irgendwie weg. Und der Wichtigste ist der oder die meisten Likes hat irgendwie. Ne?
Das wisst ihr vielleicht sogar besser, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal Streit...
Oder bin ich alt? Keine Ahnung.
Vielleicht auch, das frage ich mich, darauf will ich gerade hinaus, weil es gibt sozusagen, für mich gibt es 2 Erklärungen, warum die Linkspartei bei der Bundestagswahl so gut abgeschnitten hat.
Mhm.
Meine wäre, okay, Haustürwahlkampf, finde ich faszinierend. Ja, ich habe auch mit so mehreren Teams gesprochen, wie machen die das, weil das für mich sozusagen kommunikationstechnisch ganz schwierig ist. Die machen das sehr geschickt. Und Mietenpolitik, also diese App zur Mieterrechnung. Die haben Berlin Ost und West gewonnen. Ne? Im Osten über 30, im Westen knapp 30, also spektakulär. Und da gibt es andere, die sagen, die hatten eine gute Social-Media-Kampagne.
Ja. Und noch den Merz-Effekt, also hier diese Abstimmung im Bundestag.
Aber ich würde ja meinen Arsch drauf verwetten, also macht man nicht mehr heutzutage, aber das sozusagen die Hard Facts, die kämpfen für deine fucking Miete. Und die kommen, die klingeln bei Social Media, ich weiß nicht, also vielleicht es kann sein, dass es beides irgendwie ist. Die Social Media Kampagne war vielleicht auch ganz gut, ich kriege die nur am Rande mit, weil
ich glaube, die war gut.
Ja, bloß was, ich würde gerne wissen, was welchen Einfluss hatte.
Da müsste man jetzt aber interessant, auch die JungwählerInnen im Kopf haben.
Und das ist wahnsinnig schwer zu messen, das stimmt. Die JungwählerInnen, das ist ein bisschen anders dann vielleicht. Wie war die Wählerstruktur vom Alter her? Ich weiß es nicht.
Die Linke war die stärkste bei den Jungen. Ja. Die hat die AfD überholt, bundesweit, in Sachsen natürlich nicht. So, leider. Genau.
Ich muss drüber reden. Ja.
Und ist nah an die AfD, ist die einzige Partei, die irgendwie in die Nähe der AfD in Bezug auf TikTok, Instagram gekommen ist.
Vielleicht braucht man beides, wenn man es gut anstellt.
Ja, wahrscheinlich.
Ich meine, Silberlocken, das war schon auch gut. Ne? Muss man schon mal anerkennen.
Aber mir ging es jetzt eher so um die Verflachung sozusagen. Ne? Man stellt sozusagen bloß irgendwie, aber das ist logisch, ne? Das ist sozusagen die Plattform, man stellt bloß sozusagen so einen Ausschnitt von Politik da.
Da wollte ich den von mir geschätzten Herrn Doktorow noch erwähnen, der uns das schöne Wort Entschädification zum Beispiel geschenkt hat.
Entschädification.
Was hat er geprägt sozusagen vor allem für Online- und Digitaldienste, die irgendwann immer weiter versuchen, Revenue, also Einkommen mehr zu generieren und dafür einfach beginnen, Scheiße in ihre Dienste mit reinzunehmen. So ein gutes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass die Firma hinter Canva hat Affinity gekauft. Die haben eine ganz tolle Alternativsoftware zu Photoshop und InDesign.
Habe ich mal installiert.
Und jetzt haben die gekauft. Und was haben die gemacht? Die haben diese drei Programme eingestellt, also eingestampft, haben dafür eine kostenlose App, die online funktioniert, herausgegeben, und wenn du die richtig benutzen willst, musst du ein monatliches Abo abschließen.
Ich habe vor ein paar Tagen noch ein Video gesehen von dem Affinity-Programmierer, der sagt, das ist kein Scam, wir bleiben kostenlos, wir können das finanzieren, weil Canva genug Geld mit anderen Sachen verdient. Das stimmt dann also alles nicht wieder, ja? Also,
man kann nicht mal mehr wenn du sie nicht früher gekauft hast, nicht mal mehr diese Originalversion runterladen.
Aber die eine App kann, also okay, ich weiß nicht genau, müssen wir an anderer Stelle klären, ja.
Jedenfalls, ich wollte darauf hinaus, dieser Doktoro, der ja auch ganz viele Bücher schreibt, der ist auf Mastodon und der trötet quasi nicht, sondern der schreibt quasi wie ellenlange Tagebucheinträge, die der dann als Eintröd auf Mastodon veröffentlicht. Und das ist total spannend, weil der quasi diese Art,
mit dem Modus,
der bricht mit dem Modus und benutzt das wieder wie früher einen Blog sozusagen, mit ausführlichen Beiträgen.
Ich fand ja schon
Beiträgen
den Microblogging so albern. Ne? Bei Twitter, da gibt es dann Threads, da haben die dann 15, bei Blue Sky auch, da hast du 15 Tweets oder wie immer das Ding heißen, abgesetzt. Das ist doch alles Quark. Ja. Also ich habe schon gemerkt, ich habe das früher, als ich noch einen relevanten Account hatte, auch öfter mal gemacht. Das sorgt schon auch für Traffic. Wenn du mehr Kontext gibst, lesen das Leute aus. Nicht alles in Kontext abgefuckt. Aber ist das dann das richtige Format? Ich weiß es nicht genau.
Ich muss an Roman Krabolle denken, der auch seine Expertenausführung zur Wohnungspolitik dort hinterlässt. Der würde keinen Wohnungsblog schreiben. Der macht es auf... verweist dann auf alte Beiträge, das ist quasi für ihn wie ein Archiv. Ne? Und so ein bisschen faszinierend ist das.
Da gibt es auch,
So unfassbar lange Threads mit so Verzweigung auch, die man dann irgendwann, also man verliert dann auch so ein bisschen einen
Überblick mit quasi. Mit Abbildungen und Statistiken. Ne?
Ja,
kenne ich mich da eigentlich ein bisschen aus, gucke ich mal rein, ich kenne mich nicht aus.
Aber ja. Grüße an Roman.
Auf jeden Fall.
Bist du immer noch bei Twitter, ja? Schön.
Ich glaube. Es gibt so Menschen, die wollen entweder Twitter verteidigen oder X oder sind zu faul, irgendwie umzuhören. Oder es gibt keine Alternative, die überzeugt.
Ja, der Namensshift hat ja funktioniert. Ne? Also sozusagen der Name X setzt sich immer weiter durch, habe ich den Eindruck in letzter Zeit. Ja. Also ich brauche auch keine Alternative, ich weiß nicht genau. Ich glaube, der Modus ist eigentlich kaputt. Also klar, Instagram, merke das an meinen Jungs, die jetzt so Anfang 20 sind, die nutzen das sozusagen als Werbung für Partys als so Austausch für lustige Memes. Ja, denen ist witzigerweise egal, ob es jetzt real oder gefaked ist. Dafür verstehe ich, das ist so ein Kommunikationsformat zur Belustigung. Die nutzen es, glaube ich, auch fast nur dafür. Das geht um nichts anderes. Bei allem anderen sind die grundskeptisch. Dafür finde ich, okay, ja, für Katzenvideos gerne, von mir aus. Die können auch gefaked sein, mir ist egal. Für politische Inhalte, würde ich sagen, hat es keinen Wert. Also, oder es hat, Kampagnenwert vielleicht, das kann ich nicht beurteilen. Da kann es sein, Jule, dass wir wirklich alt geworden sind, alle miteinander. Und das einfach noch nicht verstehen.
Ja. Mist. Sag mal, bei allem, was bisher sozusagen wir an Ausblick und Rückblick gemacht haben, was mir was bisher noch gar nicht kam, ist was ist Sachsen. So als, was ist eigentlich mit, ich bin auch völlig ausgebrannt, was das angeht und man hat natürlich wenig Erwartungen.
Sachsen fällt unter 4 Millionen EinwohnerInnen.
Ja,
das auf jeden Fall. Dieses Jahr habe ich, hab ich gehört. Ja.
Na, das ist ja gut. Da geht's ja.
Leipzig stockt auch mit jetzt bei 600 Dings.
33.000
genau.
Stockt nicht jetzt, mehr.
Ja.
Einziges Wachstum sind Migranten in Leipzig tatsächlich. Und
wann schlägt sich das auf die Wohnungslage durch?
Das ist also meines Wissens nicht unverzüglich.
Nee, nicht unverzüglich. Entspannung wird es ja dadurch nicht geben. Also.
Nee. Und es ist auch ein Grund dafür, ne? Es gibt eine verstärkte Abwanderung von Familien ins Umland, genau.
Sind doch wieder, ja.
Und Geburten, die gehen rasant, das ist, glaube ich, auch ein bundesweiter Trend, gehen einfach.
Runter, ja,
stetig
ja,
nach
ja,
unten, das ja, ist wirklich flächendeckend.
Bei 1,4, was es jetzt ist. Ne?
Aber als Hauptpunkt kann man die Wohnungssituation benennen, oder? Das ist einfach.
Ja, genau. Für die Geburten glaube ich nicht. Wie gesagt, das ist ein Trend. Nee, das wird viel mit Corona und Krieg und Unsicherheit, Krisen erklärt. Aber ja.
Es können halt irgendwann keine Leute mehr zuziehen, wenn alle Wohnungen voll sind.
Das quasi, stimmt, ne? Aber für Sachsen halt nicht. Ne? Also für den Rest von Sachsen. Ja. Ich weiß nicht, ob es Exodüsse gibt oder so aus Sachsen, wegen der politischen Situation.
Wie ist es in kleinen Mittelstädten? Kann man das differenzieren? Also Chemnitz, Leipzig, Dresden würde ich mal statistisch, also ich würde es mir gerne genauer angucken, weil die drei Städte werden konstant sein. Und da wird man wahrscheinlich sehen, dass Zogau mit Weiler-Grimma und Nieder-Boberitsch dass die sozusagen schrumpfen.
Es gibt jeweils die Speckgürtel, zumindest bei Leipzig und Dresden. Ne? Also da,
auch Delitzschmeck. Die Pendelstädte sozusagen.
Die wachsen, aber wachsen zum Beispiel auch in den Mietpreisen. Ne? Das ist ein ganz klarer Effekt, den
man sieht. Ja, aber zum Beispiel auch Dresden. Dresden hat zum Beispiel Einwohner verloren, jetzt in dem Vergleich zu dem 2025er Jahr. Also Leipzig war jetzt noch die letzte sächsische Stadt, da wo, was weiß ich, da waren halt noch 27 Leute mehr sinngemäß als im Vorjahr. Dresden ist gesunken.
Aber Dresden gibt es auch schon immer angespannte Wohnungssituationen, ne? Seit 45.
Aber Leipzig hat Dresden schon.
Ja, also ist halt so.
Ja, Leipzig hat Dresden aber schon überflügelt, ne? So mit der Mietsituation.
Ja, gut, die Carola-Brücke, ne?
Ja, gut, das hat auch viele zum Wegzug bewegt, natürlich. Ja.
Und ich glaube, also dieser
Abstieg.
Zuwanderungseffekt. Ich glaube, Leipzig hat inzwischen einen Migrantenanteil von 20%. Das klingt irgendwie lächerlich, wenn man das mit dem Westen vergleicht, aber Dresden ist da, glaube ich, noch weit drunter. So, ne?
Ist ja auch eine strukturell reaktionärere Stadt. Ja?
Genau.
Leipzig ist nicht der Himmel, aber Dresden ist schon
auf jeden Fall,
man merkt das quasi an fast jeder Straßenecke, oder? Dass Dresden so ein bisschen bedrückender, staatstragender.
20 Meter Barock.
Ich kenne so ein bisschen die Erzählung, Sachsen-Anhalt wählt dieses Jahr. Da gibt es Umfragen, die lassen einem die Haare ergrauen. Und so ein bisschen höre ich immer die Erzählung, wenn die AfD dort stärkste wird und die CDU wirklich diesen Schritt gehen wird, dann wird es einen Dominoeffekt geben, irgendwie, der nach Sachsen wirkt, der nach Mecklenburg wirkt.
Also ich würde das jetzt auch aus
in der Enttabuisierung der AfD.
In der politischen Theorie oder in den Kreisen sozusagen, auch in der Wissenschaft, ist das jetzt keine Neuigkeit, dass dass der Weg auch im Bund ganz klar auf eine schwarz-blaue Allianz, auf so einen Rechtsblock weiß. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, das hat noch ein paar Hürden. Es wird irgendwann ein erster Dominostein fallen, das könnte Sachsen-Anhalt sein. Das wird auch dazu führen, dass sozusagen die CDU erstmal Schwierigkeiten hat. Die wird dann zum Juniorpartner, weil es die zerreißt. Es gibt in der CDU immer noch einigermaßen vernünftige Leute.
Ja,
Das sind auch gerade.
Brauchst du wahrscheinlich auch Personalien, ne?
Ja, das sind auch gerade im Westen gar nicht so wenige. Ne? Also, da gibt es dann auch so religiöse Nester, also so Katholiken-Nester, die das dann auch nicht mittragen. Aber es gibt recht viele Kommentatoren aus dem Bereich der politischen Theorie, die relativ klar sagen, das sieht man in anderen Ländern, das wird auch im Bund der Weg sein. Denn die nächste und übernächste Wahl spätestens wird man daran nicht vorbeikommen, dass wir sozusagen so eine Art Rechtsregierung im Trump-Stil haben. Ja.
Und also, dann? Was machen wir dann?
Naja, ich meine, da kann man unterschiedlich drauf gucken. Es wird natürlich beschissen, ne, an vielen Stellen, weil sozusagen es wird eine Art Eskalation der Gewalt nach innen geben, der Polizeibehörden. Aber strukturell ist der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß, weil ja sozusagen diese linke Fokussierung auf die AfD und wie böse die AfD ist und was alles die AfD macht, erlaubt es ja Leuten wie der CDU und Merz sozusagen im sozialdemokratischen Hinterland das zu machen, was die AfD auch bloß machen will. Ja, die AfD, also es ist ja zwischen der CDU-SPD-Regierung, die ja noch beteiligt ist mit Bürgergeld, mit Grenzkontrollen und dem, was die AfD sozusagen von der Policy her will, passt ja nicht viel. Es ist nur eine Frage, es ist sozusagen nur eine Frage der Skalierung. Die würden das noch härter spielen. Ja. Aber strukturell würde es nicht viel anders aussehen. So, das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie dass es einfach wäre, ne? Weil gerade in Sachsen kann ich mir gut vorstellen, dass die Polizeibehörden ziemlich durchdrehen würden. Also so eine eskalierende Gewalt kann ich mir das schon vorstellen und dass es dann für bestimmte Menschen, die ein bestimmtes Aussehen haben, nochmal praktisch viel, viel schwieriger wird. Aber sozusagen, was die politischen Strukturen angeht, dürfte sich vermutlich gar nicht so irre viel ändern. Weil was sollen die noch machen? Also wir haben irgendwie 140.000 Überstunden bei illegalen Grenzabschiebungen an der Grenze angesammelt, um irgendwie 11 Leute abzuschieben, die man gerechnet und so weiter. Ihr kennt die Details alle. Genau. Obwohl wir eigentlich sozusagen jeder vernünftige Ökonom und jede vernünftige Ökonomin sagt, wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend die Migration. Die Migration ist sozusagen unsere Überlebenschance, um irgendwie eine Ökonomie und einen Sozialstaat einigermaßen zu retten. Also auch das ist Selbstschädigung im Maximalmaß. Ja. Aber das findet ja alles schon statt. Genau. Insofern wird jetzt strukturell gar nicht so viel anders sein. Ich würde das immer als Prognose mit Vorsicht beachten, weil ich Prognosen gebe ich keine mehr ab in dieser Welt.
Also, ne? Du scheiterst ständig
bei Prognosen. Nicht, ich sehe jetzt nicht, dass die AfD und die CDU als sozusagen Regierungsblock so irre viel anders macht. Ja, im Detail schon, in der im Eskalationsniveau schon. Aber auch Merz, ich meine, der blinkt ja nicht nur rechts, der erzählt ja die ganze Zeit Scheiße mit Stadtbild. Das sind ja die ganzen Rhetoriken. Ja.
Das habe ich anders gemeint.
Naja, das ist dieses Hin- und Herlavieren. Ja. Das findet ja alles schon statt. So, da kann man dann befürchten, dass die nächste Eskalationsstufe erreicht wird irgendwann mit irgendwie was weiß ich, was dann für Massenmordsequenzen ansteht. Das ist immer zu befürchten. Deswegen ist daran nichts gut. Aber strukturell ist der Unterschied wahrscheinlich nicht so drastisch.
Es wird vielerorts beschrieben, von Kommentatoren beschrieben, dass so die Außenpolitik noch so ein Scheidepunkt ist, aber die AfD sich langsam auch sozusagen da so ein bisschen versucht aufzustellen. Also pro-Europa, transatlantisch und so weiter, dass es bei der AfD auch wackelt sozusagen.
Das stelle ich mir auch mal lustig vor, ne? Wenn dann irgendwie in Frankreich auch noch mit Le Pen, die ja ein bisschen anders drauf sind, man kann die nicht direkt mit der AfD in einen Topf schmeißen, mit Meloni in Italien, mit Trump in den USA, was ist denn, wenn dann überall so rechte Regierungen am Start sind, wie sind die dann eigentlich cool miteinander oder wollen die dann, aber in dieser Eskalationslogik geht das natürlich nicht. Da wird es auch wenn ich da wieder vorausschaue, da wird es ein strukturelles Problem geben oder sozusagen Spannungen, weil man ja irgendwie...
Man braucht auch einen äußeren Feind, ne?
Ja, weil die rechte Politik ja immer von einer Eskalationsdynamik lebt. Die kann ja nicht mit einer Konstanz und Kontinuität umgehen. Ne? Das kann man auch historisch sehen. Dass so ein Hitler im Extremfall kann nicht irgendwie sagen, wir machen mal jetzt eine schöne Politik für 10 Jahre. Ja? Also was passiert dann? Wiegelt man sich gegeneinander auf oder wie kann man Blöcke, die gegeneinander stehen, inszenieren? Oder sind dann doch alle gegen Russland? Ich weiß es auch nicht. Aber stell mir es ziemlich schräg vor.
Ja. Passenderweise, alle, die du gerade aufgezählt hast, auf jeden Fall haben neulich, obwohl das ja noch ein bisschen hin ist in Ungarn, haben auf jeden Fall Orbán für dieses Jahr viel Glück gewünscht.
Weil es knapp werden könnte, ja.
Ja, genau. Der hat einen starken Gegenkandidaten dieses Jahr. Der hatte letztes Mal auch schon.
Da glaube ich auch nicht mehr dran. Ne? Ja, wie in den USA gibt es da wirklich noch Leute, die glauben, dass bei den Midterms irgendwas sich dreht? Also theoretisch ja, aber praktisch doch nicht. Das verhindern die doch. Die haben doch sozusagen...
Ja, na, es ist halt historisch so, ne, dass sich die Midterms gefühlt immer so drehen, dass es für den aktuellen Amtsinhaber scheiße aussieht. Mhm. Ist ein bisschen meine Erinnerung, das kann jetzt falsch sein, wie ich es nicht
doch, empirisch. Das ist fast immer so, ja.
Genau, aber das ist ja eher Folklore, weil das
aber wenn jetzt die Midterms so ausgehen, dass der Senat kippt und dass man sozusagen von mir aus sogar eine Mehrheit kriegt, um ein Impeachment-Verfahren, das dritte dann aufzusetzen, dann hat doch Trump sozusagen das Storybook schon in der Tasche, dass die Wahlen Betrug waren. Das ist, die haben es doch schon durchgespielt. Niemand glaubt das wirklich. Alle glauben, die es glauben wollen, in so einem heiligen Ernst. Das ist doch schon da. Die Karte spielt er aus. Die Gerichte sind schon auf Linie. Zumindest das Bundesgericht, das wichtigste Gericht, die ja immer dann stimmen, wie er das will. Und damit wird das sozusagen auf einem anderen Weg weggemacht.
Der hat ja sogar den Sturm aufs Weiße Haus schon mal probiert.
Ja, und der wird ja mittlerweile zum Freiheitsakt umgewidmet. Das ist auch faszinierend.
Wie alle begnadigt.
Ja.
Genau, und die im Rahmen dieses Project 25 oder wie das heißt, was sie da hatten, hieß das 25?
2025 hieß das.
Ja, genau. Mhm. Die machen ja ganz viel Außenpolitik so, ne? Also jetzt haben sie sich gerade Polen unter anderem ausgeguckt, um dort massiv reinzugehen, um ein bisschen Stimmung zu machen gegen die EU, weil sie da irgendwie einen guten Hebel sehen, um da Stimmung zu machen, weil das ist ja auch ein erklärtes Ziel von Trump eben, dass die Europäische Union als Union so nicht mehr existiert, sondern schön alle wieder.
Es gibt ja diese lustige, nicht ganz ernst gemeinte Verschwörungstheorie, dass Trump eigentlich eine Puppet von China ist, weil das ja im Prinzip alles immer, am Ende sehe ich immer nur, dass es China nützt, auch wenn das so große Dimensionen sind, die ich immer mit Vorsicht anfasse, aber irgendwie ist mir das alles immer, ich finde die ja plausibel, ich finde, man sollte die streuen. Man sollte die Verschwörungstheorie streuen, dass das alles inszeniert ist von den Chinesen. die gelbe Gefahr kehrt zurück.
Okay. Entschuldigung. Also jetzt doch die Methoden nutzen der anderen.
Das ist auch unredlich. Nee,
sonst gehen wir ja unter. Ne?
Das ja, ist mit ja bestimmten Quatsch. Augenzwinkern könnte man das machen. Ja.
Was mich daran erinnert, dass ja eins der Gründe, warum Trump jetzt immer erklärt, warum er Grönland haben muss, ist, dass sonst Russland sich das holt. Und dann zeigt er mal auf die Landkarte. Und dann wäre Russland ja ganz nah an den USA dran. Jetzt ist das Lustige, auf der anderen Seite ist ja Alaska Teil von der USA. Und das ist, da kannst du quasi...
Das sind 10 Kilometer dabei.
Also das ist schon so. Das ist seit, weiß ich nicht wie lange.
Aber das wurde ja regulär von Russland gekauft.
Ach so, das geht ja, dann.
Das, genau. Ja. Aber das war auch lustig, ne? Diese ganze Bullshit verkauft. Mit diesen ganzen Lügen. Dann gibt es diese Pressekonferenzen, wo Rubio noch versucht, diesen Einmarsch in Venezuela oder diese Militäraktion irgendwie zu rechtfertigen, wegen irgendwie Fentanyl als Massenvernichtungswaffe, was komplett lächerlich ist. Und Trump steht immer wieder daneben und sagt, nur Öl.
Ja,
Öl.
Das ist so gut.
Das ist eine lustige aber das ist eine bizarre Umkehrung. Denn dann hat er auf einmal eine brutale Ehrlichkeit. Ja, die man, kein Krieg für Öl, linke Diskussion, erster, zweiter Golfkrieg, die ganze Zeit. Ne? Und der steht dann da für Öl und wieder für Öl. Das finde ich dann auch bizarr, weil das sozusagen bricht mit diesem Bullshit-Narrativ. Ich sage euch an der Stelle ganz genau, warum ich es mache. Ich gebe meine machtpolitischen Interessen 1:1 preis, weil ihr mir deswegen folgt. Das macht das Chaos noch größer.
Da war ich auch wirklich sprachlos.
Das war krass, oder?
Also die waren in einem Raum.
Ja, die standen nebeneinander.
Es gibt auch eine Videos aus der Air Force One, also wo der mit einem Pressetross oben über den Wolken war. Und da war nicht Rubio dabei, sondern halt irgendein Berater von Trump. Und der hat dann nochmal gesagt, von wegen Menschenrechte, Venezuela und so. Der wollte also quasi nochmal, da ging es um sowas. Und Trump guckt von hinten und dann ist der fertig und er ruft so rein: And the oil!
Wahnsinn, okay. Ja.
Wirklich wie so ein Kind beim Geburtstag. Ich will auch ein Stück Kuchen.
Ja.
Don't forget about the oil! Ja, wir dürfen die Zeit nicht ganz aus den Augen verlieren.
Nee, wir haben in 2 Minuten eine Nachfolgesendung. Die Zeit.
Ach, wir?
Passiert. Mhm.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja. Wir haben eine Nachfolgesendung.
Was machen wir?
Das war doppeldeutig, die Aussage.
Es folgt uns eine Sendung.
Ich habe auf dem Fuß. Letzte kleine Anekdote zum Thema LLM. Ich habe mal aus Versehen, nachdem Google diese KI freigeschaltet hatte, weil ich kann mir immer die Frequenz von Radio Blau nicht merken, die bei mir gültet, wo ich das zu Hause empfange, habe das schnell gegoogelt und dann hat die KI aber geantwortet und hat quasi geschrieben, dass Radio Blau überhaupt nicht per UKW sendet. Und drunter war aber die UKW-Karte. Also das Bild von Radio Blau mit den Sendefrequenzen in den Stadtteilen.
Wahnsinn.
Das fand ich wirklich
in dieser Technik klasse. Glauben wir jetzt irgendwie. Auf die setzen wir jetzt. Das ist schon bizarr, ne?
Das ist bizarr.
Dass die gute Sachen kann hier und da, ja, richtig. Aber so im Allgemeinen verstehe ich das eigentlich nicht.
Gut, mit diesem Frequenzhinweis entlassen wir euch.
Radio uns
in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Linksredes Radio. Dann eventuell mal ohne Robert Fäustel. Danke dir.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.